ARD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Anna Engelke und ich melde mich vom NATO-Gipfel in Den Haag.
Ich bin Stefan Niemann in Hamburg. Heute ist Dienstag, der 24. Juni und wir zeichnen den Podcast um 13.30 Uhr auf.
Ja, und Stefan, wir zeichnen auch deshalb vergleichsweise spät auf, weil wir uns noch die Regierungserklärung von Kanzler Merz angehört haben. Vor seinem Abflug zum NATO-Gipfel hierher nach Den Haag hat der Bundeskanzler noch einige Punkte machen wollen.
Ja, und ich war besonders gespannt darauf, was Friedrich Merz zu der Nachricht des Tages sagen würde, zu den Hoffnungen auf eine mögliche Waffenruhe im Nahen Osten.
Ja, der Bundeskanzler ist gleich zu Beginn seiner Regierungserklärung auf diese Entwicklung eingegangen und er hat den Aufruf des US-Präsidenten zum Waffenstillstand begrüßt.
Gelingt dieser Waffenstillstand nach den entscheidenden Militärschlägen der USA und der israelischen Armee gegen die iranischen Nuklearanlagen in Fordo, Natanz und Isfahan, dann ist eine sehr gute Entwicklung, die den Nahen Osten und die Welt sicherer machen kann, möglich. Wir rufen nun sowohl Iran als auch Israel dazu auf, diesem Aufruf des amerikanischen Präsidenten zu folgen.
Dem Iran hat der Kanzler vorgeworfen, die internationale Gemeinschaft mit seinem Atomprogramm bewusst zu täuschen. Und Friedrich Merz hat seinen Auftritt im Bundestag aber auch dazu genutzt, kritische Worte an die Adresse Israels zu richten. Er sagte, es müsse darum gehen, nicht das größere Bild aus dem Blick zu verlieren.
Wir erlauben uns kritisch nachzufragen, welches Ziel Israel im Gazastreifen erreichen will. Und wir mahnen einen menschenwürdigen Umgang mit den Menschen im Gazastreifen an, vor allem mit den Frauen, den Kindern und den Älteren. Gerade heute und in diesen Tagen ist auch der Moment gekommen, einen Waffenstillstand für Gaza abzuschließen.
Also es finde ich interessant, dass Merz diesen Appell an Israel gerichtet hat. Dem Bundeskanzler ist bewusst offenbar, wie kritisch viele Menschen in Deutschland das Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen sehen.
Was wir auch an zahlreichen Zuschriften merken, Anna. Mhm. Das israelische und das amerikanische Bombardement dieser iranischen Atomanlagen war ja als Präventivschlag und Akt der Selbstverteidigung begründet worden. Aber, so die Einschätzung der meisten Experten, trotzdem völkerrechtswidrig. Hat der Bundeskanzler seine Haltung dazu deutlich gemacht?
Das hat er bereits am Montag getan. Das war ja nach dem Kriegseintritt der USA. Und da hat er sich ganz klar hinter die Luftangriffe auf den Iran gestellt. Er hat da gesagt, es gibt für uns und auch für mich persönlich keinen Grund, das zu kritisieren, was Israel vor einer Woche begonnen hat. Und keinen Grund, das zu kritisieren, was Amerika am vergangenen Wochenende getan hat. Und es sei auch nicht ohne Risiko gewesen, diese ganze Aktion, aber so Merz, es so zu belassen, wie es war, sei auch keine Option gewesen. Und bei der Regierungserklärung im Bundestag hat der Kanzler das gesagt.
Israel hat ein Recht darauf, seine Existenz und die Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger zu verteidigen. Teil der Staatsräson des Mullah-Regimes ist über Jahre die Auslöschung des Staates Israel. Unsere Staatsräson ist die Verteidigung des Staates Israel in seiner Existenz.
Welche Botschaft hatte der Bundeskanzler denn für die NATO kurz vor seinem Abflug nach Den Haag?
Einmal die glasklare Unterstützung für die Ukraine, also der NATO für die Ukraine. Er hat auch noch einmal gefordert, dass die EU, aber auch die USA ihre Sanktionen gegen Russland verstärken sollten. Und dann hat der Bundeskanzler im Bundestag auch ein ganz klares Bekenntnis zu dem Ziel des NATO-Gipfels abgegeben, nämlich bis zum Jahr wahrscheinlich 2035, künftig 5% der eigenen Wirtschaftsleistung in die Verteidigung zu stecken, beziehungsweise in die Infrastruktur.
Man darf diesen Gipfel ohne Übertreibung historisch nennen. Wir werden beschließen, künftig deutlich mehr in unsere Sicherheit zu investieren. Wir tun das nicht, wie vereinzelt behauptet wird, um den USA und ihrem Präsidenten einen Gefallen zu tun. Wir tun das aus eigener Anschauung und Überzeugung, weil vor allem Russland die Sicherheit und die Freiheit des gesamten euroatlantischen Raums aktiv und aggressiv bedroht, weil wir befürchten müssen, dass Russland den Krieg über die Ukraine hinaus fortsetzen wird. Deshalb tun wir das.
Und für den Bundeskanzler ist dieser NATO-Gipfel auch das Ende der, wie er es nennt, Trittbrettfahrerei. Und zwar Trittbrettfahrerei beim stärksten Bündnispartner, den USA. Die Amerikaner hätten das sicherheitspolitisch jetzt über viele Jahrzehnte akzeptiert. Nun sei das aber nicht mehr so. Und deswegen, auch deswegen müssten die Europäer zusehen, dass sie selbst mehr Geld in die Verteidigung investierten.
Das Ende der Trittbrettfahrerei, das wird Donald Trump gewiss gerne hören. Mhm. Anna, bevor wir gleich auf die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten gucken, erzähl uns noch, wie erlebst du den Schauplatz des NATO-Gipfels heute?
Also extrem bewacht. Es ist sehr, sehr viel Polizei in der Stadt. 27.000 Beamte, das sind rund die Hälfte aller Polizisten in den gesamten Niederlanden. Die sind zurzeit hier in der Hauptstadt Den Haag. Und es sind nicht nur Polizisten unterwegs, sondern auch schwerst bewaffnete holländische Soldaten, die die Wege und auch den Veranstaltungsort sichern. 10.000 insgesamt. Und dazu patrouillieren Kriegsschiffe auf der Nordsee. Es sind Luftverteidigungssysteme aufgestellt. Also es ist die größte Sicherheitsoperation, die die Niederlande bisher in Friedenszeiten erlebt haben. Und schon am Montag und jetzt auch an diesem Dienstag fliegen ständig Hubschrauber über uns. Also zig Delegationen fahren durch die Stadt. Alles ist abgesperrt und man merkt, die NATO ist mit ihren insgesamt 32 Mitgliedstaaten so groß wie nie. Dementsprechend viele Delegationen gibt es ja auch. Insgesamt sind 8.500 Leute wegen des NATO-Gipfels in der Stadt, 6.000 Delegationsmitglieder, 2.000 Journalisten und dann halt eben noch die Staats- und Regierungschefs, zum einen aus den NATO-Staaten, aber auch noch andere Staats- und Regierungschefs, insgesamt so um die 40 Delegationen. Und das alles würde ja letztendlich schon reichen, aber dadurch, dass Donald Trump auch hierher kommt, der amerikanische Präsident, ist alles noch mal eine Stufe höher, falls das überhaupt möglich ist. Trump wollte ja eigentlich in einem Hotel in Nordwijk übernachten. Jetzt hat er aber die Einladung bekommen, beim König zu übernachten. Aber nichtsdestotrotz ist alles um dieses Hotel in Nordwijk, das ist so 25 Kilometer von hier entfernt, ist alles komplett abgesichert. Und es gibt ein großes Riesenrad da in der Nähe. Da haben die dann sogar die Gondeln abmontiert, weil man eben von den Gondeln aus einen guten Blick auf das Hotel von Trump gehabt hätte. Also es ist wirklich höchste Sicherheitsstufe. Wenn es noch eine Steigerung von höchster Sicherheitsstufe gibt, dann ist das das, was wir hier sehen. Und auch der Ort des NATO-Gipfels, das World Forum Zentrum, ist auch streng und weiträumig abgesperrt. Und das hatte hier der Kollege Ludger Kaczmierczak uns erzählt, dass die Niederländer schon seit April das gesamte Gipfelgelände in der Stadt abgesperrt haben, um eben alles aufzubauen. Und sie werden auch noch bis August brauchen, um alles wieder zurückzubauen. Also das ist wirklich üppig und das kostet auch einiges, und zwar 180 Millionen Euro. Eigentlich dachten die Holländer, sie kämen mit der Hälfte aus, aber jetzt sind es 180 Millionen Euro. Dazu muss man sagen, es ist das erste Mal, dass die Niederländer so einen Gipfel ausrichten für die NATO. Möglicherweise auch das letzte Mal, das wissen wir nicht, wenn man sich mal diese Kosten da anguckt. Und es ist aber auch etwas ganz Besonderes für den neuen NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Mark Rutte war ja 14 Jahre lang niederländischer Ministerpräsident und er ist hier in dieser Stadt in Den Haag zu Hause. Und er ist auch bekannt als großer Radfahrer. Und es hatten sich viele gefragt, würde er denn jetzt auch weiter Radfahren? Und ich kann so viel sagen, zur ersten Pressekonferenz am Montag ist er nicht mit dem Rad gekommen. Aber in der Stadt hat er sich trotzdem am Montag noch mit dem Rad bewegt. Mir hat nämlich ein finnischer Kollege ein Foto gezeigt mit Mark Rutte drauf. Und das war ein sehr entspannt guckender Mark Rutte mit Sonnenbrille, hellblauem T-Shirt und beigefarbener Hose, wie er gerade sein Rad in eine der vielen Fahrradgaragen hier in der Stadt geparkt hatte. Und ich wollte es kaum glauben, als ich dieses Bild dann gesehen habe. Aber wie gesagt, dann zur der NATO selbst, zu diesem, wo alles stattfindet, da ist er dann doch mit einer Limousine gefahren worden.
Trotzdem, vielleicht ist das ja sein Erfolgsrezept. Locker und lässig im Auftritt, aber dann äußerst hartnäckig in der Sache. Wie will denn Rutte eigentlich sicherstellen, dass das 5%-Ziel bis 2035 auch erreicht wird? Also, dass alle NATO-Staaten dann 5% ihrer Wirtschaftsleistung für Verteidigung und zugehörige Infrastruktur auch ausgeben?
Naja, also Mark Rutte ist wirklich ein Phänomen. So quasi umarmend hat er die Staats- und Regierungschefs der NATO in den Schwitzkasten genommen, um schließlich auf diese Zusagen von 5% zu kommen. Ich erinnere mich, als wir hier bei Streitkräfte und Strategien zum ersten Mal von den 5% gesprochen haben, da haben wir alle den Kopf geschüttelt und gesagt, das kommt niemals. Also das war ja das erste Mal, als Trump diese Zahl in den Raum geworfen hat und wir so dachten, das ist ja total verrückt. Und dann ist jetzt aber der NATO-Generalsekretär drangegangen und hat die 5% runtergebrochen in 3,5% der Wirtschaftsleistung für Verteidigungsausgaben und daneben 1,5% in Ausgaben für Infrastruktur, die auch für militärische Aufgaben nötig ist. Also wie zum Beispiel die Sanierung von Brücken, Straßen oder auch Bahnstrecken. Und dieses 3,5 plus 1,5, das macht eben die 5% aus. Und für Rutte ist diese Zusage, die die NATO-Partner hier in Den Haag machen sollen, ein Quantensprung.
This is a quantum leap that is ambitious, historic and fundamental to securing our future.
Also ambitioniert, historisch und fundamental für die Sicherheit unserer Zukunft, so Rutte. Und immer wieder hat der NATO-Generalsekretär in den vergangenen Monaten klargemacht, bei den 5% gehe es nicht einfach nur ums Geld ausgeben, sondern um sich in Zukunft gegen die Gefahren, die Rüttes Meinung nach aus Russland drohen, um sich gegen diese Gefahren verteidigen zu können. Rutte sagte, Russland könnte innerhalb von 5 Jahren bereit sein, militärische Gewalt gegen die NATO anzuwenden. Und das ist ja auch die Einschätzung der Geheimdienste der NATO-Staaten. Und wenn du so willst, dieses Ziel von 5% soll die Antwort der NATO sein auf den andauernden völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und dass sich die Europäer künftig eben nicht mehr auf die USA so verlassen können wie früher.
Dennoch, Anna, sind ja bekanntlich nicht alle NATO-Staaten überzeugt, dass sie künftig so viel mehr für Verteidigung ausgeben sollen. Vor allem die Spanier sperren sich. Kommen Sie damit durch?
Also bislang ja, wobei Mark Rutte sagen würde, die Spanier sperren sich nicht. Das ist jetzt so ganz filigrane Diplomatie, die wir hier sehen. Also Spanien gehört zusammen mit Belgien zu den Ländern, die schon große Schwierigkeiten hatten, überhaupt die 2% zu erreichen, also das ursprüngliche NATO-Ziel. Und der spanische Ministerpräsident Sanchez hat dann jetzt in den vergangenen Monaten kurz entschlossen viele Milliarden Schulden aufgenommen, um überhaupt auf diese 2% zu kommen. Und jetzt mit diesen 5% gibt es so eine Art Kompromiss. Der spanische Premier Sanchez sagt, wir in Spanien bringen es hin, die von uns geforderten NATO-Fähigkeiten zu liefern. Aber dafür brauchen wir Spanier keine 3,5% unserer Wirtschaftsleistung. Das schaffen wir mit weniger Geld. Und so ist jetzt dieser, ich will mal sagen, in Anführungsstrichen Kompromiss, der aber nach offizieller NATO-Lesart kein Ausscheren Spaniens sein soll. So stellt das jedenfalls der NATO-Generalsekretär dar.
Particularly alluding to Spain, NATO has no opt-outs and NATO doesn't know side deals.
Ja, du hast es gehört, Spanien hat nicht das Recht auszuscheren, meint Rutte, und es gebe da keine Nebenabsprachen. Und er verweist darauf, dass in den kommenden Jahren ja auch regelmäßig überprüft werden soll, inwieweit die einzelnen NATO-Staaten ihre Ziele erreichen. Das muss man dann halt also sehen, aber für den Moment scheinen alle NATO-Staaten an Bord zu sein bei diesen 5%. Interessanterweise nimmt auch Donald Trump für sich in Anspruch, dass die USA nicht unbedingt die 5% erreichen müssen. Die USA liegen bei 3,4%, was die direkten Verteidigungsausgaben angeht, also fast bei den 3,5%. Aber bei diesen 1,5% für Infrastruktur, da sieht Trump sein Land nicht so gefordert.
Also wir lernen, 5% ist nicht überall 5% und es gibt vielleicht auch sowas wie eine spanische Formel. Aber wenn beim Gipfel alles nun so beschlossen wird wie geplant, wofür soll das viele Geld innerhalb der NATO im Wesentlichen dann ausgegeben werden?
Ja, also die NATO hat diesen Monat neue Fähigkeitsziele, so nennt sie das, Fähigkeitsziele für ihre Mitglieder vereinbart. Die Ziele selbst sind geheim, damit Russland möglichst wenig weiß, was die NATO künftig vorhat. Aber der NATO-Generalsekretär hat gesagt, das Bündnis müsse mehr in Bereiche wie Luftverteidigung, Kampfjets, Panzer, Drohnen, Personal, Logistik und in viele andere Bereiche investieren. Und allein bei der Luftverteidigung spricht Rutte von einer Verfünffachung der Fähigkeiten.
A five-fold increase in air defense capabilities. Because we see Russia's deadly terror from the skies over Ukraine every day. And we must be able to defend ourselves from such attacks.
Ja, eine Verfünffachung, weil wir, so Rutte, jeden Tag den tödlichen Terror Russlands am Himmel über der Ukraine sehen. Und so Rutte, wir müssen in der Lage sein, uns gegen solche Angriffe zu verteidigen. Für Deutschland wird damit gerechnet, dass die Bundeswehr deutlich mehr Brigaden aufstellen muss. Und Verteidigungsminister Pistorius hat ja schon angekündigt, dass die Bundeswehr künftig um die 260.000 Männer und Frauen stark sein soll. Derzeit sind rund 180.000 Soldaten bei der Bundeswehr. Das heißt also, dass es 80.000 Soldatinnen und Soldaten zusätzlich nötig macht, um diese Zahl von 260.000 zu erfüllen. Und da haben wir dann noch nicht darüber gesprochen, dass auch es mehr Reservisten künftig geben soll.
So oder so, Deutschland wird viel mehr schultern müssen. Ist denn die Merz-Regierung darauf vorbereitet? Das Kabinett hat ja die Haushaltspläne von Finanzminister Lars Klingbeil für dieses Jahr und 2026 just auf den Weg gebracht. Reicht das?
Es macht den Anschein, den Planungen nach, also allein für die Bundeswehr, für Bevölkerungsschutz, die Nachrichtendienste und dann, wie es heißt, Hilfe für völkerrechtswidrig angegriffene Staaten, das ist natürlich die Ukraine, für all das sind in diesem Jahr 75 Milliarden Euro vorgesehen. Und damit kommt Deutschland dann auf 2,4% der Wirtschaftsleistung. Und es gibt jetzt so eine Art mittelfristige Finanzplanung der Bundesregierung. Und wenn man sich die anschaut, dann soll bis zum Jahr 2029 die Ausgaben in all diesen Bereichen auf fast 170 Milliarden Euro anwachsen. Und damit will Deutschland dann das Ziel von 3,5% für Verteidigungsausgaben schaffen. Und es ist klar, bei solchen Summen, wenn man drauf schaut, wir hatten im vergangenen Jahr einen Verteidigungsetat von 53 Milliarden und er soll auf 170 Milliarden Euro anwachsen 2029. Und da ist ja klar, ohne die Lockerung der Schuldenbremse wäre das kaum möglich gewesen. Und das geht jetzt aber eben wegen der Grundgesetzänderung. Aber es sind enorme Summen, über die wir da sprechen, aus richtigem Geld bestehend oder eben aus Schulden. Mhm. Aber Stefan, kommen wir zur Lage im Nahen Osten. Viele hatten ja nach dem US-Bombardement iranischer Atomanlagen eine Eskalation des Krieges befürchtet. Und jetzt gibt es aber Anzeichen für Entspannung. Wie ist der aktuelle Stand?
Ja, tatsächlich haben die Kriegsparteien wohl einer Feuerpause zugestimmt, Anna. Das verkündete als erster natürlich US-Präsident Donald Trump auf seinem Online-Dienst. Dort hieß es, ich zitiere, die Waffenruhe ist jetzt in Kraft, bitte verstoßt nicht dagegen, Zitat Ende. Israels Premier Benjamin Netanyahu bestätigte dann, man habe den Vorschlag aus Washington akzeptiert. Israel habe sein Ziel erreicht, die Bedrohung durch das iranische Atomprogramm und Raketenpotenzial zu beseitigen. Weniger eindeutig waren dann zunächst die Signale aus Teheran. Erst hieß es im Staatsfernsehen, der Iran habe einer Feuerpause ebenfalls zugestimmt. Dann gab es am Dienstagmorgen doch noch Meldungen über Angriffe auf Israel. Der Iran bestreitet jedoch, die vereinbarte Waffenruhe gebrochen zu haben. Der große Optimismus, der im Weißen Haus zu herrschen scheint, Anna, war also vielleicht etwas verfrüht. Trump war ja vorgeprescht und hatte die Kriegsparteien schon beglückwünscht und geschrieben, Zitat, ich gratuliere beiden Ländern, Israel und dem Iran, dafür, dass sie die Ausdauer, den Mut und die Intelligenz aufgebracht haben, den sogenannten 12-Tage-Krieg zu beenden. Zitat Ende. Und 12-Tage-Krieg in Großbuchstaben, Anna, als wolle Trump das Copyright für diesen Begriff sichern. Inzwischen ist der US-Präsident aber wohl wieder wütend, und zwar vor allem auf Israel, das mit einem Gegenschlag auf ein Radarsystem des Iran reagiert hat, auf das, was aus seiner Sicht ein Bruch der Waffenruhe durch die Islamische Republik gewesen ist. Werft eure Bomben nicht ab, forderte Trump, holt eure Piloten sofort nach Hause.
Ich meine, er hat es ja auch immer noch auf den Friedensnobelpreis abgesehen. Also von daher kann ich mir vorstellen, dass die Großbuchstaben auch in diesem Zusammenhang zu sehen sind. Aber wir sind ja wirklich noch am Anfang. Noch ist die Lage im Nahen Osten nicht eindeutig. Aber wenn sich jetzt eine Waffenruhe bewahrheiten sollte, dann wäre das ja erstaunlich schnell gegangen. Am Montag hatte der Iran doch noch US-Stützpunkte im Nahen Osten beschossen und auch erneut Raketen auf Israel abgefeuert. Was wissen wir darüber?
Ja, beginnen wir in Israel, das vor Trumps angekündigter Waffenruhe noch von der heftigsten Angriffswelle dieses Krieges getroffen worden war. Irans Revolutionsgarden hatten erneut zahlreiche Raketen abgefeuert. Dabei kamen in Beersheba nach Angaben eines örtlichen Rettungsdienstes 5 Menschen ums Leben, 20 wurden verletzt. Die israelische Luftwaffe hatte wiederum im Westen des Irans Raketenabschussrampen angegriffen und zerstört. Auch das berüchtigte Gefängnis Evin in Teheran war am Montag zum Ziel der Israelis geworden. Es ist seit Jahrzehnten, wir wissen das, als Ort schwerer Menschenrechtsverletzungen gefürchtet, die sich vor allem gegen Regimegegner richten. Wie stark das Gebäude beschädigt wurde, ist nicht ganz klar, von hier aus nicht zu beurteilen. In unbestätigten Berichten ist jedenfalls von Dutzenden Toten und Verletzten die Rede. Und dann, als Vergeltung für die Bombardierung seiner Atomanlagen, hatte der Iran, du hast es erwähnt, auch den größten US-Militärstützpunkt im Nahen Osten angegriffen, und zwar die Basis Al-Udeid in Katar. Dessen Flugabwehr konnte aber alle Raketen abfangen. Teheran hatte das Golfemirat und auch die USA vor dem Angriff gewarnt. Trump dankte dem Iran dafür öffentlich über Truth Social. Es habe keine Verletzten und Toten gegeben.
Diese Vergeltungsaktion heißt ja Verheißung des Sieges. War dann diese ganze Vergeltungsaktion eher symbolisch?
Ja, zumindest die meisten Beobachter werten diesen Vergeltungsschlag des Irans als eher so gesichtswahrende Reaktion. Präsident Massoud Pezeshkian hatte ja auf X angekündigt, man werde die Aggression gegen den Iran nicht unbeantwortet lassen. Gleichzeitig aber hat das Mullah-Regime beim Beschuss des US-Stützpunktes genau darauf geachtet, dass es keine Opfer gibt und der Krieg nicht weiter eskaliert.
Du hast erwähnt, dass Benjamin Netanyahu Israels Kriegsziele für erreicht hält. Vor allem um die Zerstörung der iranischen Atomanlagen war es ja auch den USA gegangen. Woher wissen wir, wie wirksam diese Ziele getroffen wurden?
Ja, zunächst mal versichern, dass die Amerikaner in einer Pressekonferenz des Pentagon hatte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth verkündet, die 3 getroffenen Anlagen seien komplett zerstört worden. Das hatte ja auch Trump so formuliert. Und zur Erinnerung nochmal, die USA hatten mit 7 B-2-Tarnkappenbombern 14 bunkerbrechende Bomben vom Typ GBU-57 abgeworfen, die meisten auf die tief unter der Erde liegende Einrichtung in Fordo. In unserer Sonderfolge am Sonntag hatten wir die GBU-57 übrigens fälschlicherweise als MOAB bezeichnet, Anna, als Mother of All Bombs. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer haben uns darauf hingewiesen, dass dieser Begriff für die GBU-43 gilt. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen, sage ich an dieser Stelle. Aber zurück zum Pentagon. Auf Nachfrage musste Pete Hegseth dann einräumen, man müsse eine abschließende Bewertung abwarten, die zeigen solle, wie effektiv der Einsatz wirklich war. Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, schätzt die Lage so ein.
Given the explosive payload utilized and the extreme vibration sensitive nature of centrifuges.
Angesichts der Sprengkraft, der verwendeten Sprengladung und der Empfindlichkeit der Zentrifugen bei Vibrationen ist in der Atomanlage Fordo damit zu rechnen, dass es erhebliche Schäden gab.
Very significant damage is expected to have occurred.
Tatsache ist, Anna, die exakten Schäden konnten noch nicht erfasst und begutachtet werden. Und aufhorchen lässt mich jedenfalls noch eine andere Bemerkung von Grossi.
In this regard, The board should be aware of a letter sent to me by Foreign Minister Dr. Abbas Araghchi on 13 June.
In diesem Zusammenhang sollte der Gouverneursrat zur Kenntnis nehmen, dass der iranische Außenminister am 13. Juni, das war der Tag des Beginns der israelischen Luftangriffe, einen Brief an mich, den IAEA-Generaldirektor, gesandt hat, mit dem Hinweis, der Iran werde besondere Maßnahmen zum Schutz der nuklearen Ausrüstung und Materialien ergreifen.
To protect nuclear equipment and materials.
Was soll das genau heißen, dass der Iran das angereicherte Material noch vor den US-Angriffen beiseite geschafft hat?
Das ist zumindest der Verdacht, ja. Es gibt Satellitenbilder, die iranische Lkw an den Atomanlagen zeigen. Und ich meine, schätzungsweise 400 Kilogramm auf 60% angereichertes Uran wären ja auch nicht so schwer zu transportieren. Solche Transporte radioaktiven Materials müssen eigentlich der IAEA gemeldet werden, aber der Iran hat solche Meldepflichten bekanntlich verstreichen lassen, hat sich da nicht dran gehalten. Es bleibt also die beunruhigende Frage, wie viel angereichertes Material wurde beim Bombardement zerstört und wenn etwas vorher versteckt wurde, wer kontrolliert dieses Uran?
Zwischenzeitlich hatte ja Donald Trump auch gesagt, dass er ein Regime Change, also einen Sturz der iranischen Regierung bzw. des Mullah-Regimes gar nicht so schlecht fände. Wie steht's darum?
Naja, anders als Israel, das einen Sturz des totalitären Regimes in Teheran von Beginn seiner Luftangriffe an ja als erwünschte Folge des Krieges betrachtete, war Trump lange ein bisschen vorsichtiger. Der US-Präsident hat erst am Wochenende offen einen Regimewechsel vorgeschlagen mit dem Zusatz, ich zitiere wieder, falls die Regierung unfähig ist, den Iran wieder groß zu machen, was immer das heißen soll. Aber Tatsache ist, Anna, niemand kann derzeit beurteilen, ob das Mullah-Regime der Islamischen Republik wackelt oder gar vor dem Zusammenbruch steht. Wir jedenfalls wissen heute nicht, ob der berüchtigte Unterdrückungsapparat gegen die eigene Bevölkerung noch funktioniert und ob es Anzeichen für Massenproteste oder gar eine revolutionäre Stimmung gibt. Jetzt eine Gegenfrage von mir, Anna. Sind denn der Iran, sein Atomprogramm und sein Regime eigentlich Themen beim NATO-Gipfel?
Also darüber wird gesprochen, aber mehr hinter verschlossenen Türen. Ich fand interessant, wie deutlich NATO-Generalsekretär Rutte hier in Den Haag schon geworden ist, und zwar insgesamt mit Blick auf den Iran. Rutte hat bereits am Montagnachmittag hier in Den Haag eine Pressekonferenz gegeben und noch vor Beginn des Gipfels hat er dann ziemlich zu Beginn dieser Pressekonferenz den Iran von sich aus angesprochen. Und zwar sagte er, die NATO-Staaten seien sich seit langem einig, der Iran dürfe keine Nuklearwaffen entwickeln.
Now my biggest fear would be Iran having a nuclear weapon.
Also seine größte Angst ist, dass der Iran eine Nuklearwaffe hat oder bekommt. Und so hat der NATO-Generalsekretär auch noch an anderer Stelle in der Pressekonferenz geantwortet, als er danach gefragt wurde, ob der US-Angriff auf den Iran denn ein Bruch des Völkerrechts ist.
Damit würden Israel, die gesamte Region und andere Teile der Welt im Würgegriff gehalten. Und deshalb hat die NATO konsequent gesagt, der Iran sollte keine Nuklearwaffen in die Hände bekommen. Und ich würde nicht der Aussage zustimmen, dass das, was die USA gemacht haben, ein Verstoß gegen internationales Recht ist.
Rutte war von einer norwegischen Journalistin genau danach gefragt worden, denn der norwegische Ministerpräsident Støre gehört ja zu denen, die die US-Angriffe nicht mit internationalem Recht vereinbar sehen. Und ich fand das schon ungewöhnlich, dass der NATO-Generalsekretär in der Frage nach dem Verstoß gegen das Völkerrecht so deutlich geworden ist. Denn so denken ja nicht alle NATO-Mitglieder und üblicherweise hält sich dann auch der NATO-Generalsekretär mit so klaren Aussagen zurück.
Danke, Anna. Ja, wir haben ja versprochen, dass wir die Ukraine nicht vergessen. Welche Rolle spielt denn der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky auf diesem Gipfel?
Ja, eine nicht so große, wie er, glaube ich, gerne spielen würde. Inzwischen ist Zelensky hier in Den Haag angekommen und er hat sich auch schon mit dem NATO-Generalsekretär getroffen und auch mit niederländischen Regierungsvertretern. Und ich sehe auch, wie die NATO versucht, ihm durchaus eine prominente Rolle einzuräumen. Aber wenn man mal auf das Programm schaut, und das Programm ist ja sehr überschaubar, es gibt heute am Dienstagabend das Essen beim König. Dort Dort ist Selenskyj anwesend, dort ist er eingeladen. Und dann gibt es aber am Mittwoch die Hauptsitzung dieses NATO-Gipfels. Diese Hauptsitzung ist 2,5 Stunden lang und da ist er explizit nicht eingeladen. Also da hat der NATO-Generalsekretär Rutte gesagt, da seien lediglich, was heißt lediglich, aber da seien die 32 Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten eingeladen zu dieser einen Sitzung und eben nicht Selenskyj. Und ich finde es schon interessant, wie aber der NATO-Generalsekretär versucht deutlich zu machen, dass Selenskyj doch eine wichtige Rolle spiele. Aber ich glaube, ganz gleich, wie man darauf schaut, es ist nicht so eine prominente Rolle, wie der ukrainische Präsident jetzt im vergangenen Jahr beim NATO-Gipfel in Washington gespielt hat oder auch noch im Jahr davor in Litauen.
Wie steht es denn aus deiner Sicht um die Unterstützung der Ukraine? Kann das von Russland angegriffene Land weiter mit Militärhilfe aus dem Kreis der NATO-Staaten rechnen?
Es macht den Anschein, das war ein Punkt, der war auch dem NATO-Generalsekretär sehr wichtig. Er hat darauf verwiesen am Montag, dass inzwischen schon die europäischen NATO-Staaten und auch Kanada insgesamt mehr als 35 Milliarden Euro an Unterstützung für die Ukraine in Aussicht gestellt hätten. Und das sei schon sehr viel gewesen. Eigentlich hätte man mit um die 20 Milliarden gerechnet und jetzt seien es aber eben schon 35 Milliarden Euro, die zusammengekommen seien. Und so versucht Rutte zu sagen, guckt mal, die NATO unterstützt ja weiterhin die Ukraine. Aber es lässt sich nicht daran rumdeuten, die USA als großer und wichtigster Unterstützer der Ukraine, die ziehen sich zusehends zurück. Also das, was jetzt noch an die Ukraine kommt, das kommt sozusagen aus alten Zusagen des früheren US-Präsidenten Joe Biden. Und es kommt nicht aus neuen Zusagen von Donald Trump, weil darüber berichten wir jetzt ja auch schon mehr oder weniger, seitdem Donald Trump zurück ins Weiße Haus gezogen ist, dass ihm die Ukraine überhaupt nicht am Herzen liegt, ganz im Gegenteil. Und das muss man jetzt wirklich sehen, inwieweit die Europäer in der Lage sind, das, was aus den USA jetzt absehbar irgendwann nicht mehr kommen wird, inwieweit sie das kompensieren können. Das wird schwer fallen, vor allen Dingen bei bestimmten Fähigkeiten, gerade was nun die Luftverteidigung angeht oder auch die Datenversorgung. Also das wird nicht einfacher für die Ukraine, aber Mark Rutte in seiner immer optimistischen Art versucht hier so den Eindruck zu vermitteln, okay, da sind aber die Europäer und die Kanadier und die versuchen, die Ukraine weiter zu unterstützen. Und Stefan, jetzt lass uns doch auch auf die Lage in der Ukraine gucken und auch in Russland. Da gab es ja Ende vergangener Woche eine sehr bemerkenswerte Äußerung von Machthaber Putin. Erzähl mal.
Ja, bemerkenswert ist noch dezent formuliert, Anna. Beim St. Petersburg Internationalen Wirtschaftsforum, das in Wahrheit nicht mehr so international ist, hat sich Russlands Präsident bei einer Frage-Antwort-Runde vor Gästen martialisch geäußert wie lange nicht. Wie weit die eigenen Truppen noch vorrücken, war Putin gefragt worden und hat dann Folgendes geantwortet.
Nun wissen Sie, es ist kein Sprichwort, kein Gleichnis, sondern eine alte Regel. Wo der Fuß eines russischen Soldaten hintritt, das gehört uns. Dann sprach der russische Präsident der Ukraine, nur halb im Scherz, gleich noch die Eigenständigkeit ab. Ich habe schon mehrfach gesagt, dass ich das russische und das ukrainische Volk als ein Volk betrachte. In diesem Sinne gehört uns die ganze Ukraine.
Ja, im St. Petersburger Saal wurde geklatscht und in der Ukraine schlagen russische Raketen ein. Die massiven Luftangriffe auf die ukrainische Zivilbevölkerung, sie gehen mit unverminderter Härte weiter, Anna. Vor allem Kiew wird seit Tagen mit ballistischen Raketen und hunderten Drohnen attackiert. 28 Menschen starben in der ukrainischen Hauptstadt allein in der vergangenen Woche. Und in der Nacht zu Dienstag kamen dort durch russische Angriffe mindestens 9 Menschen ums Leben, 33 weitere wurden verletzt. Die meisten Opfer gab es, als ein 5-stöckiges Wohngebäude durch einen Raketentreffer einstürzte, berichtet das ukrainische Militär. Aber auch andere Orte werden zum Ziel der Russen. Bei russischen Drohnenangriffen in der Region Sumy im Nordosten wurden nach ukrainischen Angaben in der Nacht zu Dienstag ebenfalls mehrere Wohnhäuser zerstört und 3 Menschen getötet, darunter ein 8-jähriger Junge. Zahlreiche Verletzte habe es bei russischen Angriffen in den Regionen Charkiw und Dnipropetrovsk gegeben. Und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, der hat diese Angriffe, bei denen Russland auch iranische Shahed-Drohnen einsetzte, als völlig zynisch bezeichnet, während Moskau am Wochenende den Angriff auf iranische Atomanlagen als völkerrechtswidrig verurteilt habe, schweige die russische Führung, nachdem ihre eigene Armee sein Land bombardiere. Mit Blick auf die militärische Unterstützung des Mullah-Regimes und des Diktators Kim Jong-un für den Aggressor Putin hat Zelensky Russland, den Iran und Nordkorea auf der Plattform X als so wörtlich Mörderkoalition verurteilt. Noch kurz zur Lage an der Front, Anna. Das Institute for the Study of War berichtet von intensiven Kampfhandlungen in den Regionen Charkiw, Luhansk, Donetsk und Saporischia, hält es aber für unwahrscheinlich, dass Russland noch eine größere Sommeroffensive starten kann. Gemischte Gefühle also, mal wieder beim Blick in die Welt, Anna, während die Zeichen im Nahen Osten nach 12 Tagen Krieg nun auf Waffenruhe stehen könnten und wir hoffen, dass diese endlich auch im Gaza-Krieg zustande kommt, geht der Verteidigungskampf der Ukrainerinnen und Ukrainer weiter nach mehr als 1200 Tagen.
Und das werden wir weiter im Auge behalten und das war's für diese Ausgabe. Wir melden uns bereits morgen am Mittwoch wieder mit einer Sonderfolge, in der wir über die Ergebnisse des NATO-Gipfels berichten und bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik und alles gerne per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und es verabschieden sich jetzt an dieser Stelle Anna Engelke aus Den Haag
und Stefan Niemann aus Hamburg.
Hallo, ich bin Ingo Zamperoni, Co-Host des Podcasts Amerika, wir müssen reden. Und in unserer neuen Folge reden meine Frau Jiffer und ich natürlich über die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten. Der amerikanische Angriff auf die iranischen Atomanlagen. Warum hat sich US-Präsident Donald Trump dann doch für diese Option entschieden? Welche Folgen, welche weitreichenden kann das haben? Und wie fallen die Reaktionen in den USA aus? Gerade an Trumps MAGA-Basis, denen er ja immer versprochen hatte, sich aus weit entfernten Kriegen und Konflikten rauszuhalten. Das alles in der neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Hört doch mal rein. ARD